In der Dogmatik haben wir ein Unterfach, das ist die Theologie. Und dann sagt der eine oder andere vielleicht, Theologie ist doch alles. Ist denn Bibelkunde nicht theologisch? Doch. Ist denn praktische Theologie keine Theologie? Doch. Aber wir reden von Theologie immer in zwei Formen. Immer die Theologie im weiteren Sinne. Das ist alles umfassend. Das, was ein Theologe lernt. Es gibt auch die Theologie im engeren Sinne. Und da wirklich Theos ist der Gott und Logos das Wort oder die Lehre. Das heißt, Theologie ist die Lehre von Gott. Und im engeren Sinne wollen wir uns genau damit beschäftigen, was sagt denn die Bibel von 1. Mose bis Offenbarung zum Thema Gott. Und das ist Theologie, das Fach. Und wir haben bereits zwei Bausteine gehabt in der Theologie und sind jetzt bei Baustein 3 angekommen. Ich werde direkt aufbauen auf Baustein 2. Das ist der, der sich mit der Dreieinigkeit beschäftigt hatte. Ich glaube, April letzten Jahres, also irre lange her, Thomas Jaising hat versucht, mit euch an dem Thema zu arbeiten. Das Skript habt ihr natürlich in Vorbereitung zu heute nochmal durchgearbeitet. Das ist auch vorbildlich von euch, finde ich cool. Falls ihr es verloren habt, es ist auf gemeindebibelschule.de abrufbar als PDF-Dokument. Was ich jetzt so scherzhaft einspielen lasse, ist, ey, ihr habt euer Zeitmanagement und ich werde da nicht rein diktieren. Aber der Punkt ist, wir machen das Ganze hier nicht nur, weil ihr euch langweilt an Samstagen und endlich eine Möglichkeit habt, den Samstag mit charmanten Inhalten zu füllen, sondern ich denke, es ist tatsächlich gut, ab und zu die alten Unterlagen sich nochmal anzugucken. Und wenn ihr den Eindruck bekommt, ups, jetzt ist Theologie 3 dran, was war denn eigentlich Theologie 2 und was war bitte Theologie 1, ist ja noch länger her, einfach mal reinzugucken, nochmal durchzulesen. Denn wir Menschen lernen durch Wiederholung, machen wir uns nichts vor. Bloß weil hier vorne ein netter Vortrag kommt, habt ihr es nicht gelernt. Ja, es geht mir genauso. Wenn ich den Vortrag 5-mal gehalten habe, dann sitzt das langsam. Von daher möchte ich euch ermuntern, wirklich immer wieder selbst die Dinge nachzuarbeiten. Das ist auch der Grund, warum ich mich selbst verpflichtet habe, euch voll formulierte Skripte zu geben. Ich habe überlegt, für dieses Jahr die Skripte abzuschaffen, aber ich halte sie für gut. Aber das setzt voraus, dass ihr sie auch bitte irgendwann nutzt. Und zwar nicht im Sinne nutzt, ich habe sie ordentlich in meinen Ordner gepackt. Und wenn ich in 500 Jahren mal gefragt werde, ob ich einen Vortrag zum Thema Theologie 3 halten kann, werde ich in den Schrank greifen und deinen Vortrag hervornehmen und feststellen, dass du das gut erklärt hast, aber ich kein Wort verstanden habe. Also von daher, versucht mit dem Material zu arbeiten. Das hilft mir dann, die Arbeit auch mit Motivation zu machen. In dieser Lektion Dreieinigkeit hatten wir gelernt, dass die Bibel Gott als den einen Gott und den dreieinen Gott beschreibt. Dieses Thema soll nun aufgegriffen werden, indem wir diese drei Personen einzeln betrachten wollen. Hierzu werden wir kurz wiederholen, was das Dogma der Dreieinigkeit beinhaltet. Was heißt Dogma? Das Fremdwort Dogma, was heißt das? Was könnten wir auf die Linienzeile 7 schreiben? Das ist eine Lehraussage. Dogma ist eine Lehraussage. Also Gott ist einer und ein dreieiner Gott. Das ist eine Lehraussage, die sich so wortwörtlich nicht in der Bibel finden lässt. Ja, ihr könnt gucken. Ihr werdet keine Bibelstelle finden, wo drin steht, Gott ist einer und der dreieine Gott. Ihr findet eine Bibelstelle, Gott ist einer. Und ihr findet Stellen, wo es heißt, dass der Heilige Geist Gott ist, dass der Sohn Gott ist und dass es den Vater gibt, der Gott ist. Ihr findet das verstreut über die Bibel. Und dann versucht man, diese Aussagen, die sich über die Generationen, wo sich Gott so geoffenbart hat, zusammenzufassen in einem Dogma. Und mehrere Dogmen zusammen ergeben dann eine... Laut.
Eine Lehre.
Ja, Fremdwort. Dogmatik. Mehrere Dogmen sind eine Dogmatik. Also eigentlich, jede Gemeinde hat eine Dogmatik. Seltenst sind die schriftlich niedergefasst, aber in jeder Gemeinde gibt es bestimmte Lehraussagen, ja, Frauen Röcke mindestens hier und Haare mindestens so und sonst irgendwie. Dogma heißt nicht immer richtig. Ja, das ist ja das Problem an der Geschichte. Ja, und dann gibt es eine richtige theologische Wissenschaft, das kann man studieren, Dogmengeschichte. Wie haben sich die Dogmen im Laufe der Jahre, der Jahrhunderte der Kirchengeschichte verändert, verwandelt? Das ist ein total spannendes Ding, werde ich nicht studieren. So, also, Dieses Dogma der Dreieinigkeit, das will ich jetzt nochmal wiederholen, was das heißt, weil das vielleicht nicht ganz parat ist. Anschließend würde ich am liebsten zur ersten Person der Dreieinigkeit übergehen. Das wäre das Liebste, also Gott Vater, so ist auch das Thema überschrieben. Aber ich kann es nicht, ohne euch auf ein Problem aufmerksam zu machen. Und diese Problembeschreibung wird schon mindestens die Hälfte der Zeit in Anspruch nehmen. Das ist also ein bisschen der Flug, den wir heute gehen werden. Vers 12. Nirgendwo in der Bibel wird der Begriff Dreieinigkeit oder andere Bezeichnungen dafür verwendet. Nochmal eine Erklärung, wann landet bei mir was in der Fußnote? In der Fußnote sind bei mir immer Sachen, die ich nicht unbedingt hier vortrage, weil ich sie nicht für jedermann für interessant halte. Aber ich weiß, dass wir hier auch unterschiedliche Wissensstände und Kenntnisstände haben. Und deswegen packe ich manchmal ein bisschen was in die Fußnote, was dann vielleicht für den einen oder anderen interessant ist. Von daher, wenn ihr eine Fußnote seht, hier Fußnote 2, ja, da steht dann, andere sprechen von der Dreieinheit. Im katholischen Raum findet der Begriff Dreifaltigkeit Anwendung. Müsst ihr nicht wissen, aber wenn ihr vieles schon wisst von dem, was ich sage, schaut kurz in die Fußnote. Es gibt auch keinen lehrmäßigen Abschnitt, der das Thema behandelt. Die frühe Kirche hat in nachdenkender Auslegung der verschiedenen biblischen Aussagen der ganzen Heiligen Schrift dann ein Bekenntnis formuliert. Und doch bleibt dieses Bekenntnis immer nur bruchstückhaft. Und es ist im Grunde genommen mit unzureichenden Mitteln entstanden, nämlich dem menschlichen Verstand und dem menschlichen Ausdruck. Wir versuchen mit eingeschränkter Denkfähigkeit und eingeschränkten Wörtern etwas zu beschreiben, was himmlisch und ewig ist. Das klappt nicht. So ähnlich, als wenn wir Elias, der kann nicht reden. Aber Lasse, wie alt ist der?
4.
Lasse kann reden. Wenn ich sage, beschreiben mal den Ablauf in einem Atommeiler. Da blubbert was, da ist was, viele Leute in weiß, manchmal blinkt was. Es ist alles richtig, was er sagt, aber es trifft natürlich die Sache überhaupt nicht. Und genauso dämlich und vermutlich noch größer ist der Abstand, wenn wir mit unserem Verstand und unseren Wörtern versuchen, etwas auszudrücken, was sich völlig außerhalb unserer Sphäre befindet. Und von daher, wenn ihr den Eindruck habt, ich habe das mit der Dreieinigkeit noch nicht ganz verstanden, willkommen im Club. Ich habe vielleicht jetzt 100 Seiten zur Dreieinheit gelesen, nochmal in Vorbereitung zu heute. Und sie rudern alle. Sie schreiben viel und sie schreiben lang und sie schreiben auf jeden Fall, was die anderen falsch verstanden haben. Aber sie alle kommen irgendwo an den Punkt, dass sie sagen, es bleibt ein Geheimnis. Und irgendwo in diesem Skript steht das auch. Ja? Also von daher, lasst uns versuchen weiterzukommen. Aber ich will euch die Hoffnung rauben, dass ihr am Ende sagt, kein Problem. Frag mich irgendein klitzekleines Detail aus der Dreieinigkeit. Ich beantworte es dir. Ich habe bisher keinen gefunden, der das kann. Viel Streit, Zeile 18, entstand um die Thematik Dreieinigkeit über die Jahrhunderte und auch manche Sekten unterscheiden sich in dieser Frage deutlich von uns. So sehen zum Beispiel die Jesus nicht als Gott, sondern als Geschöpf an. Welche Sekte sagt, Jesus ist nicht Gott? Zeugen Jehovas, das war auch das? Ja? Zeugen Jehovas, Zeile 20. Sie sagen, Jesus ist nicht Gott, er ist Geschöpf, Erstgeborener. Und auf deren Glaubenspraxis hat das auch Auswirkungen, nämlich, dass sie ihre Gebete nicht an Jesus richten, sondern nur durch ihn als Fürsprecher vor Gott. Also, ohne ihn jetzt zu nahe zu treten zu wollen, Jesus ist so eine Art Durchlauferhitzer. Wir werden nachher eine Bibelstelle finden, die dem widerspricht. Zeile 23. So wird demzufolge eine vielleicht theoretisch wirkende Frage, Dreieinigkeit, plötzlich sehr bedeutsam. Wir beten doch häufig zum Herrn Jesus, oder? Gesellen wir uns damit etwa zu den Götzenanbetern, wie es viele der römisch-katholischen Kirche vorwerfen? Denn in der römisch-katholischen Kirche wird ja Maria angebetet und andere Heilige. Und wir sagen, nee, das darf nicht sein. Du kannst doch keine Geschöpfe anbeten. Aber genau den Vorwurf kassieren wir uns von den Zeugen, wenn ihr sagt, na, Jesus ist ein Geschöpf und ihr könnt doch den nicht anbeten. Also, es ist nicht nur eine theoretische Frage offensichtlich. 27. Gott erklärt uns, dass er der eine ist und doch in drei Personen unterschiedlich betrachtet werden will. Das Thema ist schwierig. Und deshalb neigt man als Mensch manchmal dazu, dieser Schwierigkeit auszuweichen, indem man sich auf die eine Seite vom Pferd lehnt, und herunterfällt. Aber das ist nicht ungefährlich. Habt ihr diese Problematik verstanden? Kein Ja, von daher erkläre ich. Ein Gott, drei Personen. Verstehe ich nicht so richtig. Wer ist denn nun was? Und deswegen gibt es Leute, die einfach sagen, ich bete einfach nur zu Gott. Betonen also ein Gott. Andererseits sagt die Schrift ganz klar, dass es unterschiedliche Personen gibt, die, und jetzt ringe ich um die Begriffe, wir werden sie nachher noch klären, unterschiedliche Funktionen wahrnehmen, Funktionen in Anführungsstrichen. Danke, Herr, lieber Vater, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Passt nicht. Also ist man vom Pferd gefallen. Wir müssen also es auf der einen Seite hinkriegen, dass wir beide Zeugnisse der Schrift, die da sind, ein Gott, drei Personen, dass wir beides leben. Und dann gibt es Leute, die auf der anderen Seite vom Pferd fallen, ich glaube, das kommt alles im Skript noch, das können wir nachher überspringen, die alles auf den Heiligen Geist zum Beispiel packen, die den Heiligen Geist sehr betonen. Und der Heilige Geist ist Gott. Und er ist wirklich eine extrem aktive Person, nicht nur Kraft, Person in unserem Leben. Ich möchte ihn nicht missen. Aber er ist nicht der Einzige. Es gibt auch den Herrn. Ich habe noch nie jemanden beten hören, danke, lieber Heiliger Geist, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. So betet keiner. Aber manche verengen das Bild, dass der Heilige Geist das Ein und Alles ist und alles vom Heiligen Geist abhängt. Und ich sage euch, nee, der Vater ist derjenige, welcher. Der Vater ist derjenige, der entscheidet, wer zum Glauben kommt oder nicht. Bibelstelle folgt nachher. Da kann ich nicht das dem Heiligen Geist zuschreiben. Der Heilige Geist ist das Mittel, das der Vater benutzt. Der Heilige Geist wird vom Vater gesandt, bestimmte Leute zu ziehen. Und da merken wir, okay, wir müssen tatsächlich uns versuchen, das Zeugnis der Schrift gesamt anzugucken, damit sich unser Bild von Gott mehr der Realität annähert. Warum ist es gefährlich, sich nur auf die eine oder die andere Seite zu lehnen? Zeile 32, da zitiere ich, da die Schrift vollständig und wörtlich von Gott gegeben wurde, ist sie in allem, was sie lehrt, ohne Irrtum und Fehler oder Fehler. Ich unterstelle mal, dass alle das so denken. Die Schrift ist vollständig und wörtlich von Gott gegeben worden und deswegen in allem, was sie lehrt, ohne Irrtum und Fehler. Alles andere führt, so die Leute, die das hier geschrieben haben, diesen einen Satz, führt sowohl für den Einzelnen, auch für die Kirche zu ernsthaften Verlusten. Wenn ihr die Chicago-Erklärung zur Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift kennt, das ist die erste Chicago-Erklärung, aus der stand dieser Satz. Wenn wir Teile der Bibel, die von Gott gegeben sind, für unser Leben ausklammern, gibt es sofort ein Problem. Ja, es ist nicht wie in der Schule. Wenn man mal ein halbes Jahr in Biologie nicht ganz aufgepasst hat, nicht weiter dramatisch. Entweder wird es irgendwann wiederholt oder es war ein Nebengleis. Ja, ich habe die Diode noch kapiert im Physikunterricht und als wir dann mit der Triode anfingen, habe ich einfach nicht mehr durchgeblickt. Und bin trotzdem Vater von 4 Kindern geworden. Hat offensichtlich nicht so wahnsinnig viel Einfluss auf meine Familienplanung. Ja, aber es gibt bei dem Zeugnis der Schrift schon Sachen, wo wir sagen müssen, nein, ich will mir da nicht den Mut zur Lücke gönnen. Das heißt nicht, du musst heute alles können. Aber ich sage mir, wenn Gott diese Schrift gegeben hat, damit ich ihn kennenlerne, dann will ich alles, was er über sich sagt, versuchen in meinen Kopf hineinzubekommen, über die Jahre, über die Jahrzehnte. Aber ich will nichts ausklammern nach dem Motto, nee, das brauche ich nicht. Hat Gott sich getäuscht, war nicht nötig, um mich zu belehren, zu überführen, zurechtzuweisen und zu unterweisen in der Gerechtigkeit. Das mag ja für andere Menschen gelten, was 2. Timotheus 3, 16, 17 sagt, dass die Heilige Schrift für diese Zwecke gegeben ist. Aber in meinem Leben reicht es mir, wenn ich immer nur Matthäus Evangelium lese. Oder nur Johannes Evangelium und auch mich nur um die Göttlichkeit Jesu kümmere. Alles andere muss mich nicht interessieren. Nein, das ist eine Schieflage und die Verfasser der Chicago-Erklärung formulierten richtig, wer so handelt, für den Einzelnen als auch für die dazugehörige Kirche zu ernsthaften Verlusten. Zurück auf die Trinität oder die Dreieinigkeit, Zeile 36. Halten wir an diesen drei Personen nicht fest, so flattert letztlich nur ein leerer Begriff von Gott ohne Beziehung zu dem wahren Gott in unserem Gehirn herum. Jetzt versteht ihr vielleicht, warum ich Calvin mag. Der hat das nämlich gesagt. Er flattert nur so ein leerer Begriff in unserem Kopf rum, wenn wir nicht an dem biblischen Zeugnis der drei Personen festhalten. Wenn Gott sich einerseits als einer und andererseits in drei Personen darstellt, dann ist jedes Bild, das nur die eine Seite oder die andere darstellt, falsch. Oder andersherum formuliert, Aufgrund der Kompliziertheit der Lehre der Dreieinigkeit, lateinisch Trinität, Trinität, kann man schnell dazu übergehen, alle drei Personen über einen Kamm zu scheren. Und andererseits kann es auch dazu kommen, dass man eine Person der Dreieinigkeit herausgreift, diese über die biblischen Maße hinaus betont und deren Einheit mit den anderen Personen damit verletzt. Hatte ich eben erklärt, Beispiel Heiliger Geist. Diese und die folgenden Lektionen wollen daher die Einheit der Personen der Dreieinigkeit betonen und doch den Versuch wagen, jenes, was die Bibel über eine dieser Personen besonders ausdrückt, auch gesondert herauszustellen. Holt Luft, jetzt wird's tough. Das war nur eine einfache Einleitung. Alles, was wir von Gott aus der Bibel wissen, tritt an uns in Begriffen heran, die wir verstehen, weil sie Ereignisse oder Dinge beschreiben, die der menschlichen Erfahrung naheliegen. Ich versuche das leicht zu erklären. Wenn ihr den Satz jetzt noch ein bisschen klobig findet, wir kauen ihn und kauen ihn durch, bis aus dem Steak eine breiige Masse wurde und wir es runterschlucken können. Um es etwas technischer auszudrücken, in allem, was die Schrift uns über Gott berichtet, berichtet sie in anthropomorpher Sprache. Dieser Begriff anthropomorph stammt von zwei griechischen Wörtern ab, nämlich anthropos, der Mensch, und morphos, die Form. Theologen lieben Griechisch, zwangsweise von Berufswegen, also versuchen sie auch Fachbegriffe aus dem Griechischen zu nehmen oder Lateinischen wie die Trinität eben. Anthropomorph ist also etwas, was eine äußere menschliche Form hat, dem Äußeren von Menschen oder menschlichen Handlungen ähnelt, aber eben nicht wirklich Mensch oder menschliches Wesen ist. Ich bringe gleich ein Beispiel auf der nächsten Seite. Durchhalten. Das soll es nicht verwirren. Es ist doch klar, Gott muss doch, um sich zu beschreiben, der in der Ewigkeit lebt, in einer Sphäre, die uns völlig fern ist. Er ist Geist. Allein schon diese Tatsache, dass er Geist ist, kriegen wir schon gar nicht mehr gebacken. Ja? Er muss doch, um sich zu beschreiben, Begriffe verwenden, die wir kennen. Er hätte doch auch sagen können, ich bin ein Gnüllewirk und meine Eigenschaften sind Horkel und Dorkel und Gwupp. Hätte uns geholfen. Vielleicht wären diese Begriffe perfekt, um ihn zu beschreiben, aber wir würden es nicht verstehen. Also muss er tatsächlich wie ein Übersetzer einen Begriff nehmen, der dieser Sprache entspricht. Aber er entspricht halt nie genau. Von Gott wird also in menschlichen Begriffen oder Beschreibungen aus der Natur gesprochen. Diese Begriffe reichen an das heran, was Gott von sich beschreiben will, sie entsprechen dem aber nicht. So, jetzt kommt das Beispiel, dann wird es, denke ich, schlussendlich klar. So offenbart Gott zum Beispiel von sich, Zeile 63, aus 2. Chronik 16, Vers 9, denn Jahwes Augen oder des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ein Satz, der bekannt ist. Ich habe mir das immer optisch vorgestellt, die Augen des Herrn durchlaufen. Cooler, cooler, cooler. Kann man aus diesem Vers, der ja biblisch ist und die Bibel ist wahr und zuverlässig und richtig, kann man aus diesem Vers also ableiten, dass Gott tatsächlich biologische Augen hat, wie das, was sich hinter diesen Fensterscheiben bei mir befindet? Hat also Gott Sinnesorgane, die zur, das war jetzt Zeile 66, Sinnesorgane, die zur Wahrnehmung von elektromagnetischer Strahlung im Wellenlängenbereich des Emissionsspektrums der Sonne dienen? Höher entwickelte Augen dienen der Bildwahrnehmung. Der adäquate Reiz für dieses Sinnesorgan entsteht bei Menschen durch elektromagnetische Strahlung mit einer Wellenlänge zwischen etwa 380 Nanometer und 780 Nanometer und ist für Tag- und Nachtsehen etwas unterschiedlich. In den Photorezeptoren des Auges erzeugen die absorbierten Lichtwellen Änderungen der Erregung in den ableitenden Nervenbahnen. Das Auge steht am Anfang der Sehbahn, die im Gehirn diese Erregungsänderung zum visuellen Kortex weiterleitet. Dort und in anderen übergeordneten Zentren werden die vom Auge stammenden Erregungsmuster schließlich zu optischen Wahrnehmungen verarbeitet. Ich habe kein Wort verstanden, aber das schreibt Wikipedia über das Auge. Da kommt der Techniker, wunderbar. Ist es das, was Gott uns mitteilt? Nein. Selbstverständlich, Zeile 78, meint Gott es nicht in diesem Sinne, wenn er sagt, dass seine Augen die Erde durchlaufen. Wir verstehen durchaus, dass der Bibeltext aussagt, dass Gott wahrnehmen kann. Und da Menschen dies mittels ihrer Augen tun, wird anthropomorph formuliert. Also es wird ein menschlicher Begriff genommen, den wir kapieren, um etwas auszudrücken, was Gott macht. Das macht uns der Heilige Geist auch durch den Propheten Jesaja klar, wenn er deutlich, ja fast schon ironisch formuliert, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören. Anthropomorphe Sprache. Geht es um eine Hand? Der Prophet sagt, hey, Gottes Hand ist halt nicht wie eine menschliche Hand, die irgendwie zu kurz ist. Ich könnte dir momentan nicht die Hand reichen, weil zu kurz. Und mein Ohr ist zu schwach, wenn du immer so leise redest, dich zu hören. Aber so tickt doch Gott nicht. Und das macht Jesaja hier wunderbar ironisch klar. Er sagt, stellen wir uns Gott bitte nicht mit diesen Beschränkungen vor, die der Mensch hat. Zu kurze Hand, zu kleines, zu schwaches Ohr. Auch wenn Gott sagt, ich habe ein Ohr, dürfen wir niemals ableiten, dass er die Beschränkungen hat, die wir damit haben. Gott führt uns also bei der Verwendung anthropomorpher Sprache keineswegs in die Irre. Und doch sollten wir gewarnt sein, damit wir keine dieser Beschreibungen vom, Zeile 87, Zusammenhang oder dem Rest der biblischen Offenbarung über Gott trennen. Es stimmt, dass er sagt, ich habe eine Hand. Aber es gibt auch andere Aussagen in der Schrift, die wir beachten müssen. Zum Beispiel Johannes 4,24, Gott ist Geist. Und ein Geist definiert sich, dass er eben nicht körperlich ist. Und diese Bibelstelle, Johannes 4,24, ist genauso wahr wie die vorgenannten. Unsere Augen können nicht um die Ecke gucken. Ich kann momentan nicht sehen, was in der Küche geschieht. Gottes Auge kann das sehen. Das Gesamtbild ist maßgeblich. Daher ist jede anthropomorphe Sprache über Gott wahr, wenn sie in der Schrift vorkommt, aber sie kann nur richtig verstanden werden, indem man fortlaufend die Schrift liest, um diese Sprache im Gesamtzusammenhang der Schrift auch zu verstehen. Hier zeigt sich wieder, dass viel Lesen und Bedenken der gesamten Schrift zu wahrer Erkenntnis führt. Zeile 96, das Wort Erkenntnis könnt ihr einfügen. Und jetzt kommt der klassische Disclaimer, von dem ich vorhin sprach. Und doch bleibt bei allem intelligenten Bemühen klar bestehen, himmlische Wahrheiten sind für unseren begrenzten Verstand unfassbar und schwer in menschliche Begriffe zu gießen. Und jetzt stellt sich Gott als ein Gott in drei Personen vor, die doch eins sind. Und eine dieser Personen wird massenweise als Gottvater bezeichnet. Euer Vater, der in dem Himmel ist. Vater, der du im Himmel bist, im Gebet. Und jetzt haben wir diesen Begriff Vater. Und wir kennen diesen Begriff Vater aus unserer menschlichen Welt. Ich selbst bin Vater. Und jetzt überlege ich, jetzt habe ich diesen Begriff. Und Gott sagt, er ist Vater. Was mache ich jetzt da draus? Was heißt denn das, dass er Vater ist? Umkehrschluss. Jesus wird als der Sohn bezeichnet. Ich habe einen Sohn, einen tollen Sohn. Und dieser Sohn hat einen Vater und eine Mutter. Wenn Jesus also als der Sohn Gottes bezeichnet wird, könnte ich aus der Erfahrung, dass mein Sohn Vater und Mutter hat und ich als Sohn Vater und Mutter habe und alle Söhne Vater und Mütter haben, könnte ich schlussfolgern, aha, wenn sich Jesus als Sohn Gottes darstellt, hat er Vater und? Dann merke ich, es haut mit dem Restzeug der Bibel nicht hin. Das ist das Problem der anthropomorphen Sprache. Dass wir einfach nicht sagen können, wir können den Begriff nicht eins zu eins verwenden. Wir müssen aufpassen. Wir müssen überlegen, was ist es, was er uns klar machen will über diesen Begriff. Wir dürfen aber nicht alles reinkippen in den Begriff, was uns noch einfällt. Also, mit all den Bezeichnungen, die Bibel im Hinblick auf Gott, Zeile 103, verwendet, geht es uns genauso. Am deutlichsten wird diese Trinität oder die Dreieinigkeit in Matthäus 28, Vers 19 erwähnt, wo es heißt, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wie aber sind die Bezeichnungen Vater und Sohn zu verstehen? Können wir hier einfach alle unsere menschlichen Definitionen anwenden? Siehe das Beispiel mit dem Auge. Was ist anwendbar und was nicht? Zu einem Sohn gehört ein Vater, der ihn gezeugt hat, aber auch eine Mutter. Von Gott, dem Vater, wird sehr oft in der Schrift gesprochen, zum Beispiel Jesaja 64, 7. Aber nun, Jahwe, du bist unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Bildner. Und wir sind alle das Werk deiner Hände. Matthäus 6, 8b, euer Vater weiß, was er benötigt, ehe ihr ihn bittet. Galater 1, 3, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Nun hat jeder Mensch unweigerlich einen Vater und ebenso unweigerlich auch Erfahrungen mit diesem Vater. Das können schöne und erinnerungswürdige Erfahrungen sein. Statistisch ist es aber wahrscheinlicher, dass man schlechte Erfahrungen mit seinem Vater gemacht hat. Welche Erfahrung es auch sein mag, darf diese nun herangezogen werden, um zu verstehen, wenn Gott, der Heilige Geist, in der Schrift über den Vater spricht? Darf man menschliche Erfahrungen auf Gott anwenden? Einerseits schon. Einerseits vergleicht selbst unser Herr menschliche Väter mit dem himmlischen Vater, Matthäus 7, 11. Wenn nun ihr, Väter, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Andererseits aber doch nicht. Andererseits dürfen wir menschliche Erfahrungen nicht auf Gott anwenden, weil wir ihn völlig vergewaltigen würden an der Stelle. Zeile 128 kommt das Wort Väter hin. Menschliche Väter werden trotz allem immer wieder in ihrem Vatersein versagen. Das kann ich aus meinem eigenen Vatersein bestätigen. Väter sind sündigende Menschen. Ebenso hinkt das menschliche Vaterbild sehr schnell, umso mehr, wenn man schlechte Erfahrungen mit dem eigenen Vater gemacht hat. Angefangen von Vätern, die Mütter mit ihren Kindern im Stich lassen. Ist das eine Erfahrung, die wir auf den himmlischen Vater übertragen wollen? Bis hin zu Missbrauch jeder Art. All dies darf nicht auf den himmlischen Vater übertragen werden. Im Gespräch mit Menschen sollte uns das bewusst vor Augen stehen. Wenn du in deinem Glaubensleben schöne Erfahrungen gemacht hast mit deinem himmlischen Vater und du davon berichtest, musst du mehr erklären, was diese Erfahrung ausmacht. Vom liebevollen Vater im Himmel zu reden, reicht manchmal nicht, weil dein Gesprächspartner vielleicht einen katastrophalen Vater hatte, der nur besoffen nach Hause kam, rumgehurt hat, Mutter und Kinder verprügelt oder Frau und Kinder verprügelt hat, der das Geld nicht zum Wohle der Familie eingesetzt hat, sondern für seine eigenen Interessen. Und das sind die meisten Menschen, die sowas erfahren. Ich bin von Berufswegen oft in Marzahn-Hellersdorf und da wimmelt es von Kindern, die ihre Väter nicht kennen oder wo Männer rumturnen, die sie als Vater bezeichnen lassen, aber garantiert nicht die Väter sind. Ja, ihr kennt das Kinderprojekt Arche. Hier glaube ich mittlerweile sogar zwei Standorte in Berlin. Es ist schlimm, was da draußen tobt und überall turnt theoretisch der Begriff Vater rum. Der hat aber gar nichts mehr mit unserem himmlischen Vater zu tun. Der Ruf, komm zum Vater im Himmel, würde in Marzahn-Hellersdorf keinen großen Effekt auslösen. Weil die sagen, was, bin froh, dass der Scheißkerl endlich weg ist. Verzeiht den Begriff, aber das ist das, was da draußen tobt. Zusammenfassung in diesem Blog. Somit sind menschliche Vater-Sohn-Beziehungen nur irdische Bilder einer unendlich größeren himmlischen Wahrheit. Zeile 143, die wahre Vater-Sohn-Beziehung, die wahre Vater-Sohn-Beziehung existiert ewig innerhalb der Dreieinigkeit. Alle anderen Vater-Sohn-Beziehungen sind bloß irdische Kopien, unvollkommen, weil sie an unsere Endlichkeit gebunden sind, im Gegensatz zur Unendlichkeit oder Ewigkeit, und doch eine wesentliche ewige Realität illustrieren. Und von daher, Zusammenfassung dieses komplizierten Blogs, müssen wir, so sehr wir den Begriff Gottvater kennen zu meinen, müssen wir forschen, was für eine Begriffsdefinition die Bibel diesem Wort gibt. Wie füllt die Bibel den Begriff Vater? Weil wir mit unserer menschlichen Definition ganz oft daneben liegen werden. Es geht also darum, das biblische Zeugnis über den Vater, also das, was die Bibel über den Vater bezeugt, zu finden. Und da hilft am ehesten eine Konkordanz. Ich bitte um klares, deutliches Handzeichen. Wer weiß, was eine Konkordanz ist? Gut. Vielen Dank an die, die es wissen. Wer es nicht weiß, also es hat ein, zwei Handmeldungen gegeben. Das ist eine Begriffskonkordanz. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Naja. Das ist eine sogenannte Handkonkordanz, das heißt, hier steht nicht jedes Vorkommen des Wortes und drin. Konkordanz. Heutzutage macht man das mehr im Computerbereich, aber es gibt es auch locker als Buch. Da stehen die wichtigsten Wörter der Bibel drin. Und wenn du sagst, ich möchte gerne mal wissen, was sagt die Bibel alles zum Thema Kelch? Spannendes Thema. Dann steht hier 1. Mose 44, Vers 2, meinen Kelch, aber den silbernen Kelch sollst du legen. Jesaja 51, 17, den Kelch, den Becher des Taumels hast du getrunken und so weiter und so fort. Das heißt, überall in der Bibel, wo das Wort Kelch drin vorkommt, das steht hier. Und so könnte man vorgehen. Kein Preis drin. Steven, müssen wir uns noch einen Preis ausdenken für das Zeit. So könnte man vorgehen, wenn man sich mit dem Vater, dem himmlischen Vater auseinandersetzen möchte, dass man sagt, man nimmt sich so eine Konkordanz, schlägt das Buch, das Wort Vater auf, guckt sich alle Bibelstellen an. Zwei Drittel fallen weg, weil es da um irdische Väter geht und Abraham war der Vater von. Ja, aber wenn es dann um Gott geht, kann man an der Stelle arbeiten. Und ich mache das jetzt auch gleich mit euch und beschränke mich dort auf das Johannesevangelium. Weil es gibt wahnsinnig viele Fundstellen zum himmlischen Vater. Aber das ist eine Methode, die tatsächlich okay ist, die man benutzen kann, wenn man sich einem Thema widmen möchte. Was hat Gott über die Jahrhunderte zu einem bestimmten Thema gesagt? Das nennt man systematische Theologie. Weil man über die Zeitschiene hinweg alle Informationen sammelt zu einem Thema. Und aus der systematischen Theologie kommt in der Regel ein Dogma. Und die mehreren Dogmen sind dann zusammen eine Dogmatik. So, wo waren wir denn hier? Im Folgenden sollen lediglich Aussagen aus dem Johannesevangelium herangezogen werden. Im Johannesevangelium ist das Hauptthema zweifelslos oder zweifelsohne die, habt ihr eine Idee? Göttlichkeit Jesu, genau. Zeile 156, Göttlichkeit. Ein ganzes Evangelium, was geschrieben wurde, damit Menschen verstehen, dass Jesus Gott ist. Was für den Juden eine Herausforderung ist, weil Gott doch nur einer ist. Aber Johannes sagt selbst, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Und ich liste jetzt ab Zeile 159 bis zum Ende dieses Kapitels einzelne Aussagen auf. Sie sind garantiert nicht vollständig. Ich will euch die Fleißarbeit gar nicht abnehmen. Ich möchte aber auch verhindern, dass wir jetzt einfach nur Punkt für Punkt abhaken, sondern ich würde gern einfach die Aussage lesen, das Bibelzitat lesen und das einfach einen Moment drüber nachdenken. Es wird jetzt nichts Überraschendes für euch drin sein, das ist nicht der Punkt. Ich werde hier nichts Neues über Gott sagen, aber ich versuche mit euch die Aspekte zu sammeln, wo Gott Vater beschrieben wird. Ihr werdet keine neue Idee über Gott in seiner Dreieinigkeit finden. Aber mir ist wichtig, dass wir merken, okay, das sind alles Aussagen, die ausdrücklich über den Vater getroffen werden und nicht über den Heiligen Geist zum Beispiel. Der Vater und der Sohn sind eins. Das ist mehr als Vorbemerkung. Johannes 10, Vers 30 sagt Jesus, ich und der Vater sind eins. Auf dieser grundsätzlichen Tatsache setzen viele andere Stellen auf, die die Wesensgleichheit von Vater und Sohn beschreiben. 163, der Vater liebt den Sohn. Johannes 3, 35, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wenn ich also über Vatersein nachdenke, merke ich, dass ein Aspekt von Vaterschaft Liebe ist. Das wird euch nicht umwerfen, weil ihr hoffentlich genauso denkt. Aber bitte denkt, dass es mehr Menschen gibt, als die, die in diesem Raum sind. Wir können massenweise Väter finden, die sagen, wieso soll ich meine Kinder lieben? Diese Gören, die nur Dreck und Lärm machen. Der Vater handelt durch den Sohn. Johannes 5, 36 sagt Jesus, ich habe aber das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die der Vater mir gegeben hat, dass ich sie vollbringe, die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Das ist ein Vers, da könnt ihr spazieren gehen mit. Lernt ihn auswendig und dann macht euch auf eine lange Wanderung und denkt über diesen Vers nach. Das sind so Aussagen Jesu, die wir schnell überlesen, wo so viel drin steckt, wo wir sagen, ich verstehe alles und nichts. Offensichtlich sagt er, dass er Dinge tut, der Herr Jesus tut Dinge, die der Vater ihm gegeben hat. Die Werke, die der Vater mir gegeben hat. Das ist die Vollbringe. Das heißt, wir könnten daraus ableiten, der Vater hat gesagt, hier ist ein Werk, ich möchte, dass du das vollbringst. Und es ist nicht nur ein Werk, sondern es gibt mehrere davon. Und diese Werke, die der Herr tut, zeugen davon, dass der Vater ihn gesandt hat. Da könnte man jetzt länger drüber nachdenken, was wir jetzt nicht tun. Ja, was heißt denn das? Der Herr Jesus tut Werke, die der Vater ihm gegeben hat. Das kennen wir, wenn wir in einem Arbeitsverhältnis sind. Ja, Leiter Krelingen sagt, Thies, das und das machen, das Feld hier, das Blumenbeet neu anlegen. Na, dann machst du es. Aber es ist nicht ein Werk, was er dir gegeben hat, sondern ein Auftrag. Was heißt es, dass der Vater dem Sohn ein Werk gibt? Es ist deswegen spannend, weil es später heißt, dass wir die Werke tun sollen, die er uns gegeben hat. Das wird später runtergebrochen auch auf uns Christen. Von daher merken wir, oh weia, so ganz schnell kapieren wir es nicht. Der Vater, der einen Befehl gibt, ja, Bier ist alle, hol Neues aus dem Keller, das ist nicht das, was hier geschrieben ist. Sondern da läuft mehr. Und da meine Anregung, betet darüber, denkt darüber nach. Es hat gute Auswirkungen auch auf unser eigenes Verständnis, wie das, was wir vollbringen für den Herrn, wie das eigentlich funktioniert. Es ist mehr als, Gott hat mir gesagt, du musst das und das tun. Nee, er sagt, die Werke, die ich vorbereitet habe, die gebe ich euch. Ich habe jetzt das Zitat nicht ganz drauf, Epheserbrief. Ich suche es euch heraus. Johannes 10, 36. Was sagt ihr von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat? Der Vater hat den Sohn in die Welt gesandt. Und auch das, sagt ihr, kennen wir. Vielleicht beten wir sogar beim Brotbrechen ähnlich. Lieber Jesus, danke, dass du in die Welt gekommen bist. Ist das dasselbe wie das, was ich gerade vorgelesen habe? Die Aussage, die hier steht und mein Gebet, danke, lieber Jesus, dass du in die Welt gekommen bist. Ist das dasselbe? Irgendwie ist es dasselbe im Ergebnis, aber hier steht mehr drin. Der Vater hat gesandt. Wir betrachten jetzt nicht den Sohn, sondern wir betrachten den Vater. Das heißt, der Vater hat Jesus geschickt. Von daher ist es richtig, dass er betet, danke, lieber Herr Jesus, dass du uns lieb hast und in diese Welt gekommen bist und bereit gewesen bist, für unsere Sünden am Kreuz stellvertretend zu sterben, damit wir Frieden mit Gott, dem Vater, haben. Das ist alles richtig. Es beschreibt aber den Sohn. Aber warum ist denn der Sohn in die Welt gekommen? Weil er gesandt wurde. Von wem? Vom Vater. Also können wir unser Gebetsleben erweitern und sagen, wir können auch dem Vater danken dafür, dass er seinen Sohn gesandt hat. Und dann fangen wir an, darüber nachzudenken, was es heißt, wenn ein Vater seinen Sohn sendet. Ich werde meinen Sohn nicht irgendwo hinschicken, wo er gefoltert und ermordet wird. Ich werde ihn schützen, solange ich kann, wenn sowas passiert. Ich bin jetzt schon gruselig vor dem Tag, wo Wehrpflicht bei ihm ansteht. Ich hoffe, dass die Gesetze bis dahin ändern. Ja, wir sind ein Land, das Krieg führt. Ja, und mein Sohn wird irgendwann als Soldat vielleicht an irgendeiner Front stehen. Und ich werde meinen Sohn davor schützen zunächst. Ich bin nicht grundsätzlich gegen den Wehrdienst, überhaupt nicht. Aber das Thema, du sollst nicht töten, haben wir ja in der Ethik später noch. Ja? Aber grundsätzlich sage ich mir, natürlich als Vater schütze ich meinen Sohn und schicke ihn nicht in den Tod. Genau das hat aber der Vater gemacht, da steht da. Und dann fange ich an und ich werde sehr aufs Gebetsleben heute fokussieren. Ich sage, dieses Nachdenken über die einzelne Person in der Dreieinigkeit bereichert mein Gebetsleben Wahnsinn. Weil ich nämlich dann anfange, nicht als eine große Brühe zu sehen, sondern zu sagen, der Vater hat seinen Sohn gesandt und was das heißt. Ich kann auch über den Sohn nachdenken, was es für ihn heißt, aber jetzt denke ich über den Vater nach. Der Vater will angebetet werden. 4,23, es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Das ist das, was ich vorhin meinte mit, wenn wir uns nur eine Person herausgreifen, den Heiligen Geist oder den Herrn Jesus, dann verletzen wir den Vater, denn der Vater will angebetet werden. Interessanterweise ist das eine Aussage, die wir nicht finden im Hinblick auf den Heiligen Geist. Wir werden uns mit dem Heiligen Geist in der übernächsten Theologie-Lektion beschäftigen, da müssen wir auch drüber nachdenken, was das heißt. Aber hier merke ich, es ist richtig, den Vater anzubeten, denn er sucht solche Leute, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Der Vater richtet nicht, lässt dies aber den Sohn tun, 5,22, denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Dass der Sohn von dem Vater was bekommen hat, oder positiv formuliert, der Vater hat dem Sohn etwas gegeben, haben wir schon in Zeile 164 aus Johannes 3,35 gelesen. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Das heißt, die Vater-Sohn-Beziehung wird beschrieben, Vater hat etwas und gibt dem Sohn. Trotzdem will er angebetet werden. 179. Ausschließlich der Vater sendet Menschen zum Sohn. Und diese Formulierung zum Sohn senden ist nichts anderes als das Thema der Errettung. Und das könnt ihr auf die Linie schreiben in 179. Errettung. Es geht nicht darum, wo ist denn Jesus gerade? In Bethlehem, in Nazareth? Oh nee, in Kapernaum. Oh, geh mal da lang. Das ist nicht hiermit gemeint, das wird klar, wenn man das liest. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Da merkt ihr Auferweckung, das ist diese ganze Thematik der Errettung mit drin. Das heißt, Jesus sagt, niemand kann zu Jesus kommen, niemand kann das Heil in Jesus finden, wenn der Vater ihn nicht zieht. Und das ist eine ganz klare Sache, die der Vater tut und nicht der Sohn. Von daher können wir dem Vater danken dafür, dass er uns als Gläubige zu Jesus gezogen hat. Dass er uns so weit gebracht hat, mit welchen Mitteln, ist ein zweites Thema, aber es war die Initiative des Vaters, dass er dafür gesorgt hat, dass wir zum Glauben kommen. Niemand anders hätte das tun können, sagt Jesus. Und derjenige, der geschickt wird, das ist dann nicht in der Bibelstelle, aber in einer späteren Stelle, Johannes 17 ist das, glaube ich, wo Jesus betet zu seinem Vater und sagt, alle, die du mir gegeben hast, keinen von ihnen habe ich verloren. Das heißt, wenn der Vater zieht, dann kommen die bei Jesus an und Jesus hält sie in seiner Hand fest. Keiner ist verloren gegangen. Offensichtlich war Judas Iskariot jemand, der nicht vom Vater gezogen war, sondern der aus anderen Gründen um Jesus herumturnte, aber nicht wahres Heil dort erfahren hat. 182, der Vater prägt die Reden Jesu, denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Was ich nun rede, rede ich so, wie mir der Vater gesagt hat. Das heißt, wenn wir in der Bibel lesen von Jesus, was er sagt, können wir dem Vater mal danken dafür, für diese Aussagen. Der Vater sendet den Heiligen Geist. Johannes 14,26 oder für die Anführungsstriche und die Kursivschrift, naja, nicht weiter schlimm. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Danke, Vater, dass du mir den Heiligen Geist geschickt hast. Wie ein ganz konkretes Gebet. 191, der Vater gebietet oder hat Jesus geboten, 14,31, aber damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat. Das heißt, Jesus selbst sagt, der Vater gebietet mir. Und jetzt fangen wir wieder an zu überlegen, aha, es gibt also ein Über-Unterordnungsverhältnis in der Dreieinigkeit. Gott Vater ist anscheinend höher als Gott Sohn, weil wir das ja aus unserem Leben so kennen. Meine Mitarbeiter in der Firma erteilen mir keine Weisung. Ich bin Chef, also erweise, gebe ich ihnen das Gebot. Und ich habe einen Chef über mir und der sagt mir. Habe letztes Mal so eine schöne Szene gehabt bei einem meiner Kunden. Hat der Chef ins Vorzimmer gerufen, kam Mitarbeiter natürlich sofort angerannt. Das ist ein sehr diktatorisch geführtes Unternehmen. Und der hat gesagt, mach mal das. Und der Mitarbeiter wagte noch zu zucken und meinte, na, ich habe aber eine andere Aufgabe mit Priorität. Und dann nahm er ihn so an die Schulter und sagte, dein Boss sagt dir, dass du das mit Priorität machst. Der Typ flitzte und machte genau das mit Priorität. Nicht mein Führungsstil. Ist es das, wovon wir hier reden? Der Vater zitiert den Sohn herbei. Hey, ich als dein Boss gebe dir jetzt was mit Priorität. Können wir das daraus ableiten? Nee, können wir nicht. Weil andere Bibelstellen uns zeigen, dass der Vater und der Sohn eins sind, dass sie in ihren Interessen und ihren Zielen, in dem, was sie erreichen wollen, in dem, was sie denken, in dem, was sie bewerten, eins sind. Sie sind ein Wesen. Also was heißt es, dass er geboten hat? Offensichtlich heißt es erstmal, dass der Vater gesagt hat, das würde ich gerne. Und ich kenne das aus meiner Ehe. Und meine Ehe ist so ein billiger Abklatsch von der Dreieinigkeit. Ja, also wirklich, es sollte eigentlich ein Abbild der Dreieinigkeit sein, aber natürlich, wir sind Menschen, wir schaffen es nicht, diese Einmütigkeit, dieses Einssein darzustellen. Obwohl wir ein Fleisch sind, sind wir leider nicht oft eines Sinnes. Ja, aber ich erlebe das auch manchmal, dass ich sage, ich würde gern das machen. Oder meine Frau Lissy kommt zu mir und sagt, Schatz, ich habe länger überlegt, das und das würde ich gerne machen. Und ich sage, krass, genau meine Linie. Ja, und genauso könnte es hier sein, dass zwar der eine sagt, ich möchte gern, dass du in die Welt gehst und dort handelst, also ans Kreuz gehst und all diese Dinge. Und der Sohn sagt, 100% meine Sicht, es gibt keinen anderen Weg. Jetzt kommt das Thema Allwissenheit noch rein, damit sind diese Dialoge wieder hinfällig. Aber ich versuche auf die Art und Weise zu verstehen. Aber ich sehe, dass der Vater voll Anteil hat an dem Plan, den der Herr Jesus ausgeführt hat. Er hat den Sohn gesandt und er hat geboten und er hat die Reden, das was Jesus geredet hat, vorgegeben. Das heißt nicht, dass der Sohn niedriger ist, unfähig oder nur ein Befehlsempfänger. Und zum krönenden Ende ganz bewusst, 194, der Vater liebt die Jünger und die Christen, Johannes 16, 26, und das lasst euch auf der Zunge zergehen. Und an jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen, sagt Jesus. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Erinnert euch an die Zeugen Jehovas, die den Jesus als Fürsprecher vor Gott verstehen. Hey, das werde ich nicht tun. Ich werde nicht mit euren Anliegen vor Gott andackeln. Und wisst ihr warum? Denn der Vater selbst hat euch lieb. Weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Wir stellen zumindest an den hier abgedruckten biblischen Aussagen fest, dass der Vater sich nicht durch andere Meinungen, Ansichten, Werte und so weiter vom Sohn oder vom Heiligen Geist unterscheidet. Vielmehr kann man versuchen, die Unterschiede wie folgt einzuordnen. Zeile 203. Dass der Vater ganz bestimmte äußere Aufgaben oder Tätigkeiten wahrnimmt. Zeile 204. Man spricht auch von Funktionen oder Handlungen. Es gibt also in der Schrift Offenbarungen oder Aussagen, wo Gott über sich offenbart, also uns erklärt, weil wir es sonst nicht kapieren würden, bestimmte Funktionen, die dem Vater zugeordnet sind, bestimmte Handlungen, bestimmte Aufgaben, bestimmte Tätigkeiten, die der Vater wahrnimmt und hierunter gehören die Erwählung, 1. Petrus 1, Vers 2, also die Erwählung der Heiligen zum Heil. Johannes 3, 16, da gehört die Liebe zur Welt, weswegen es dominant wichtig ist, dass er gesandt hat, dass er die Reden gegeben hat und dass er geboten hat. Der Vater selbst hat lieb und deswegen handelt er so, wie er handelt. Und auch das Schenken guter Gaben kommt vom Vater. Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Er nimmt auch innerhalb der Dreieinigkeit bestimmte Aufgaben wahr. Zum Beispiel bezeugt die Schrift, dass der Vater den Sohn gezeugt hat. Und dass aus dem Vater der Heilige Geist hervorströmt. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Es gibt eine Fußnote. Fußnote 8 auf Seite 4. Wenn ihr euch mit dem Thema Zeugung des Sohnes auseinandersetzen wollt, in der Fußnote habe ich zwei interessante Artikel angegeben. Der eine Artikel, der in eine ganz bestimmte Richtung zielt und dann ein Artikel, der in die andere Richtung zielt. Beide vom gleichen Verfasser. Der Verfasser hat nämlich nach 20, 30 Jahren Lehrtätigkeit seine Meinung nochmal geändert und hat dann eine andere Position gegeben. Das ist ganz nett, wenn man beides lesen kann, kriegt man ein rundes Bild. Es ist aber tatsächlich eine Geschichte, wo ich sage, ich verstehe nicht viel. Ich kann nur feststellen, dass das Zeugen und das Hervorgehen innerhalb der göttlichen Essenz stattfindet. Das Zeugen und das Hauptvorgehen finden innerhalb der göttlichen Essenz statt. Das ist ein Versuch, die Dreieinigkeit zu beschreiben und bedingen keinerlei Minderwertigkeit. Ja, der Sohn ist in der Regel weniger wert als der Vater, so denkt man. Passt in die Dreieinigkeit überhaupt nicht rein. Das widerspricht allen anderen Zeugnissen in der Schrift. Wir stellen nur fest und grenzen an das Ende unseres Verstehens, der Vater zeugt den Sohn und von ihm geht der Heilige Geist hervor, während der Vater selbst weder gezeugt wird noch hervorgeht. Und ich sage, okay. nicht Mut zur Lücke, aber das Ding muss ich tatsächlich in 5 Jahren und 10 Jahren nochmal vornehmen. Vielleicht verstehe ich es dann. Ich bin damit am Ende dieses komplizierten Vortrages und möchte euch dringend bitten, Hausaufgaben zu erledigen. Wenn ihr es bei dem belasst, wo wir jetzt sind, war das ein interessant oder einschläfernder Beitrag von mir, je nach persönlicher Schlafkurve der letzten 3 Tage. Einige gucken ganz müde und ich bin froh, dass wir jetzt bei der Mittagspause angekommen sind. Ich verstehe es. Aber ihr habt jetzt schon die Zeit investiert und mindestens 5 Euro, also wahnsinnige Vermögenswerte, hier hineingelegt. Und ich möchte euch bitten, arbeitet weiter. Das ist, glaube ich, auch mein Job, euch zum Selbstlernen anzuregen. Und das möchte ich für beide Fächer sagen, für Bibelkunde als auch jetzt für die Dogmatik. Ihr werdet den einzigen wahren Gewinn dann bekommen, wenn ihr anfangt, das, was wir hier anregen, im eigenen Leben zu bedenken und umzusetzen. Und deswegen habe ich euch hier 3 oder 4 Hausaufgaben reingeschrieben und möchte sie euch kurz skizzieren. Erstens, als wir Theologie 1 miteinander hatten, haben wir an einer Wand, die hing glaube ich dort, Eigenschaften Gottes gesammelt. Und dann haben wir die standen alle im Skript drin und dann gab es hinten eine Hausaufgabe. Aufgrund der langen Zeitverschiebung habe ich es bisher noch nicht gemacht, aber ich hätte am liebsten gefragt, wer hat diese Hausaufgabe gemacht? Und meine Hochrechnung ist, keiner. Und jemand spricht, Sophie, ich liebe dich. Kriegst ein virtuelles Küsschen, okay? Mein nächster Satz wäre gewesen, und vermutlich meldet sich gleich einer, sagt, doch, ich habe es gemacht. In der Masse bringt es uns aber nichts, wenn wir nur hier oben das Ding ansammeln. Das wisst ihr alles, das habt ihr 100-mal in jeder Predigt schon gehört. Ihr müsst das umsetzen. Und ich kann mit meinen Hausaufgaben euch versuchen, Starthilfen zu geben. Vielleicht sind die Hausaufgaben grottig. Ich unterrichte das alles hier zum ersten Mal. Ja, lasst mich das 20 Jahre unterrichten, wenn die Hausaufgaben vielleicht besser. Aber ich gebe euch eine Starthilfe. Und wenn ihr die Hausaufgabe modifiziert, ist mir auch recht. Hauptsache, ihr arbeitet mit dem Thema, denn das ist das Ziel des Ganzen. Lernen ist nicht hören, sondern Lernen ist Verhaltensänderung. Okay? Lernen ist nicht hören, sondern Lernen ist Verhaltensänderung. Und wenn ihr hier nur hört und nicht sich euer Verhalten ändert danach, zum Beispiel euer Gebetsleben, dann habt ihr nicht gelernt. Und dann hat sich die ganze Mühe nicht wirklich gelohnt. Von daher verweise ich hier an der Stelle einfach mal auf die Hausaufgabe B in der Lektion Dogmatik Theologie 1. Wer an dieser Lektion teilgenommen hat, möge bitte prüfen, ob er diese geistlich weiterführende Hausaufgabe auch erledigt hat. Wenn nein, frage dich bitte, warum nicht? Dabei geht es mir gar nicht um einen Tadel, sondern die ernsthafte Bitte nachzuprüfen, wie deine Haltung im Blick auf das Lernen hier aussieht. Ja, ich hatte so wenig Zeit. Tolle Ausrede, es ist 1 Jahr her. Okay? Also ich bin mit euch. Ich habe auch Stress. Okay? Und es geht auch nicht darum, dass ihr jedes Mal alles machen müsst. Aber ich will, dass ihr insgesamt vorankommt. Und wenn die Prediger in euren Gemeinden euch so viele Hausaufgaben aufgeben, dass ihr gar keine Chance habt mehr, die Hausaufgaben von hier zu erledigen, dann könnte man überlegen, ob ihr vielleicht die... Nee, das sage ich jetzt lieber nicht. Wie auch immer, schaut sie euch nochmal an. Und wer sie nicht hat oder nicht mehr hat, gemeindebibelschule.de im Archiv findet ihr das. Könnt ihr euch herunterladen. B. Meine Anregung ist, dass ihr lernt im Gebet, diese 3 Personen der Dreieinigkeit im Gebet zu unterscheiden. Die 3 Personen werden selten in unseren Gebeten unterschieden, so ist mein Eindruck. Oder manchmal schmeißt man alles zusammen. Lieber Vater, danke dafür, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich bin überzeugt, dass es eine lohnenswerte Übung ist, beim Gebet durchaus die einzelnen Personen der Gottheit vor Augen zu haben und Gott Vater und Gott Sohn direkt anzusprechen und ihnen für das zu danken, was sie nach der Schrift getan haben. Hierbei dürfen wir aber ebenso die Einheit und Einmütigkeit innerhalb der Dreieinigkeit bedenken. Ich denke, dass dieses zunächst ungewohnte Beten nach kurzer Zeit eine extreme Bereicherung unserer Anbetung darstellt. Und aus diesem Grund möchte ich euch ein Gebet abdrucken, das ich in einem Büchlein gefunden habe, das momentan mein Gebetsleben extrem beeinflusst. Und vor einem halben Jahr hätte ich noch nicht gedacht, dass ich mir jemals so ein Büchlein überhaupt antun würde. Aber ich habe einen guten Lehrer und er hat es mir einfach geschenkt. Da dachte ich mir, okay, wenn er mir das schenkt, also richtig in Leder eingebunden mit Goldschnitt, also wow. Vertraue deinem Lehrer einfach mal, dafür sind Lehrer da. und widme dich diesem Ganzen. Es ist ein Gebet, ein Büchlein, in dem Gebete von Puritanern abgedruckt sind. Ihr könnt gerne bei Wikipedia eingeben, was sind Puritaner. Aber Puritaner haben sich dadurch ganz besonders hervorgetan, dass sie in ihrem Gebet und ihrer Meditation sehr viel Wert gelegt haben. Also gar nicht so sehr die Werke, sondern erstmal beten und viel über Gott nachdenken. Und das merkt man in diesen Gebeten, die sie nicht aufgeschrieben haben, damit sie gedruckt werden, sondern eigentlich für sich selbst. Es sind nicht Gebete, die nur runtergeredet wurden, das meine ich jetzt nicht negativ. Also nicht so spontane Gebete, sondern sehr wohl bedachte Gebete. Und du merkst, also ich merke, wenn ich es lese, wow, ist da eine Tiefe drin. Ich lese 10 Zeilen und muss wieder von vorne anfangen, weil da so viel drin steckt. Und dann merke ich, das sind Männer, die nachgedacht haben über Gott, die viel die Schrift meditierend gelesen haben und die einfach das mehr und mehr in ihr Gebetsleben übernehmen. Und ich gehe momentan diesen Weg einfach mit. Ich habe es euch abgedruckt, aber es war gestern Abend. Ich habe es nochmal schnell eingescannt und reingegeben. Ich habe keine Zeit mehr gehabt, es zu übersetzen. Man kann es schnell übersetzen, aber um der Fülle gerecht zu werden, müsste man sich mehr Mühe geben, als ich heute Nacht um 12:30 noch Lust hatte. Wer kein Englisch kann, hat an der Stelle verloren. Lest es euch in Ruhe durch. Es ist vielleicht nicht das Beste von allen Gebeten. Ich habe auch noch nicht das ganze Buch durch, aber es spricht hier gerade den Vater an. Und deswegen habe ich es hervorgerufen und abgedruckt. Und deswegen, worum es mir hier geht an der Stelle, ist einfach, dass ihr versucht herauszulesen, wie dieser Verfasser dieses Gebetes den Vater ganz persönlich adressiert hat und in seinem Gebet das Handeln des Vaters vom Handeln des Sohnes unterschieden hat. Und das ist die Aufgabe, um die es mir geht. Das hatte ich ja vorher beschrieben. Und meine Bitte wäre, selber machen, 271, bitte mach es doch. Versuche, mehr und mehr so zu beten. Buchstabe C könnt ihr durchlesen, D könnt ihr durchlesen und E zum nächsten Mal, wenn wir Dogmatik haben. Beim nächsten Mal haben wir ja Ethik. Im Februar ist ja Ethik dran. Ethik und Dogmatik wechseln sich ab. Das heißt, beim nächsten Mal sind wir beim zweiten Gebot. Meine ich zumindest, dass wir da rein müssten. Das heißt, im März werden wir uns mit Theologie der nächsten Abschnitt beschäftigen. Da werden wir über den Gott Sohn sprechen. Und bitte überlege bis dahin vorab, welche zentrale Rolle kommt dem Sohn im Hinblick auf den Vater zu? Welche zentrale Rolle kommt dem Sohn im Hinblick auf den Vater zu? Also die Antwort, er ist unser Messias und der Retter, passt nicht. Das ist eine zentrale Funktion im Hinblick auf uns. Aber was ist denn die Funktion des Sohnes zum Vater? Und warum? Und inwiefern hat dies Auswirkungen auf alles, was in dieser heutigen Lektion behandelt wurde? Das ist eine schöne Hausaufgabe. Man braucht eine halbe Stunde, um zu kapieren, was der Typ will. Und dann hat man es vergessen und sagt, er wird es ja hoffentlich beim nächsten Mal erklären. Okay, lasst mich danken für die 2 Stunden, die wir bisher miteinander durchgehalten haben. Vater im Himmel, wir wollen dir danken dafür, dass du deinen Sohn auf die Welt geschickt hast. Und dass du ihm die Worte gegeben hast, die er sagen sollte und die Werke gegeben hast, die er tun sollte. Und wir merken, dass das, was er geredet hat, wunderbar ist und dass das, was er getan hat, einfach hervorragend ist und uns so wohl tut. Dass seine Worte, die deine Worte sind, Labsal für uns sind. Und dass die Werke, die du ihm gegeben hast und die er im Gehorsam aufgrund deines Gebotes vollbracht hat, dass sie uns gerettet haben. Weil wir wollen dir danken für deine Liebe, die wir merken. Wir merken, dass du voll hinter dem stehst, was dein Sohn gemacht hat. Ich freue mich darüber, dass ihr eins seid. Ich freue mich darüber, dass ich dich kennenlernen durfte als den liebenden Vater, der sich so extrem unterscheidet von mir als Vater oder meinem leiblichen Vater. Ich möchte, dass mein Herz mehr und mehr aufgeht und darüber neugierig wird, wie du wirklich bist. Und allein schon die Beschäftigung mit dir als Vater mein Leben dominiert und mich einfach schweben lässt über die Schwierigkeiten des Alltages. Ich danke dir für Ruth, die uns ein schönes Beispiel geben konnte, wie es in Irrungen und Wirrungen eines Lebens trotzdem geradeaus gehen kann. Und es war nicht ein einfacher Weg, aber du hast für ein gutes Ende gesorgt. Und ich freue mich so sehr, dass du mir die Ewigkeit bereithältst. Dass du in deinem Palast von deinem Sohn Räume bereiten lässt, in denen ich leben darf und jeder Gläubige hier mit mir. Ich freue mich, dass ich die ewige Zeit mit dir verbringen darf. Wir dürfen jetzt essen, Herr. Das ist auch Gnade. Wir merken, wie Menschen in Haiti, die uns jetzt besonders vor Augen stehen, diese Gnade nicht haben. Wir staunen und sagen, was hat uns denn wert gemacht, dass wir diese Gnade erfahren und sie nicht? Und wir bleiben stehen und sagen, es ist nichts. Und wir gucken zu dir hinauf und sagen, Herr, du bist derjenige, der die Diskrepanz zwischen unserem Sündersein und unserem jetzigen Status überwunden hat. Du hast die Krone auf das Haupt des Sünders gedrückt, hast uns geadelt und schenkst uns darüber hinaus das, was wir fürs tägliche Leben brauchen. Hab ganz herzlichen Dank dafür, Herr. Amen.